Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Regisseurin Leonie Böhm will in ihren Arbeiten ein anderes Miteinander abseits patriarchaler Gewaltstrukturen erreichen. Heute hat sie das an den Münchner Kammerspielen umgesetzt mit einem krassen Roman von Lukas Reinefeld. Gleich werden wir mehr darüber hören. Dann sprechen wir über eine 14-stündige Filmdokumentation. Das Thema: der Wahlkampf in Thüringen 2024. Eine packende, aufrüttelnde Chronik. Wir besuchen eine Konzertreihe bei den Wiener Festwochen und wir hören von der Medienkünstlerin Agnes Meyer-Brandis, wie sie die Migration von Bäumen künstlerisch dokumentiert. Mit ihrer Inszenierung Fräulein Else hat die Regisseurin Leonie Böhm am Volkstheater in Wien für Furore gesorgt. Zusammen mit ihrer gefeierten Hauptdarstellerin Julia Riedler hatte sie Arthur Schnitzlers Novelle über einen sexuellen Missbrauch feministisch auf den Kopf gestellt. Die Produktion wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Die Protagonistin bekam Macht und Sprache. Der toxische Mann sah sein Unrecht ein. Am Ende tanzte die Frau nackt und befreit am Kronleuchter. Heute nun hatte Leonie Böhm an den Münchner Kammerspielen eine Art Fortsetzung von Schnitzlers Novelle inszeniert, Mein kleines Prachttier. Das ist ein ziemlich krasser Roman von Marieke Lukas Reinefeld, der als Frau geboren, heute als Lukas Reinefeld unter männlichem Pronomen veröffentlicht. Ein 49-jähriger Mann beschreibt, wie er eine Beziehung mit einer 14-Jährigen eingeht, sie missbraucht und reflektiert das zugleich ziemlich schonungslos. Leonie Böhm sagt programmatisch, sie wolle in ein anderes Miteinander abseits patriarchalischer Gewaltstrukturen kommen. Ob das gelingt, das weiß Dorothea Markus. Sie hat für Fazit die Premiere an den Münchner Kammerspielen besucht und sie ist jetzt am Telefon zugeschaltet. Frau Markus, einen schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wir müssen zunächst, glaube ich, über den Ausgangstext sprechen, diesen Roman. Was erzählt denn dieses Buch und wie hat die Regisseurin diesen Text bearbeitet?
Also das Buch ist zunächst mal total krass und provokant. Also die Sprache bewegt sich an der Grenze des Sagbaren. Lukas Reinefeld ist ja so ein Shootingstar der niederländischen Literaturszene und der schildert eben wirklich die Perspektive dieses pädophilen Missbrauchs aus der Perspektive des Täters. Also er zieht dieses Mädchen in seine Obsessionen hinein und macht sie immer kaputter und schildert seitenlang so Art in Tiermetaphern, in brünftigen, besessenen sexuellen Bildern, wie er sie beobachtet und wie er dann eben zum Missbrauch schreitet. Das ist verstörend, aber auch wuchtig und poetisch und erinnert natürlich an Nabokov und Lolita und das zitiert er dann auch manchmal. Und zugleich beschreibt er aber den Missbrauch anders als Nabokov, weil er beschreibt auch eine unglaubliche Scham und eine unglaubliche Reue. Und auch, dass ihm selbst Missbrauch passiert ist. Und so wird man auf diese komische Art und Weise da reingezogen. Man hat nämlich auch gleichzeitig Mitleid mit ihm und man identifiziert sich mit ihm. Also dieser Roman hat es wirklich in sich. Auf der Bühne jetzt jedoch hat Leonie Böhm ihn ziemlich radikal gekürzt und umgestellt. Also diese ganze Metaphorik mit den Tieren hat sie auch eher weggelassen. Und der Abend dauert sowieso auch nur eine ganze Stunde. Denn sie hat eben wirklich eher ihr eigenes Anliegen. Und sie nutzt ihn eher so als Stoff, als ein Beispiel patriarchaler Gewalt.
Welche Bilder, welche Szenen hat denn jetzt Leonie Böhm für all das gefunden, Frau Markus?
Also erstmal nimmt sie diese Perspektive des pädophilen Mannes und gibt sie zwei großartigen Schauspielerinnen. Eine ist etwas älter und eine ist sehr, sehr jung. Das sind Annette Paulmann und Maren Solti. Und die erinnern sogar mit ihren ziemlich strengen Pagenkopffrisuren selbst an den Autor. Und die sind ziemlich so kindlich androgyn gekleidet, so haben rote T-Shirts und Jeans-Shorts an. Und die verhandeln dann diesen Roman und die Texte mit einem so eher ironischen Unterton, der eben auch gar nicht verstecken will, dass jetzt Frauen sich die Geschichte dieses Mannes aneignen. Können wir vielleicht mal ganz kurz reinhören?
Merkst du, dass ich dich endlos betrachte und studiere. Wirklich, ich merke mir ja alles, was du sagst, was du tust, wie du dich bewegst. Du bist mein ultimatives Praktikum. Du bist mein Lieblingstier. Und ich hege wirklich, wirklich die Hoffnung, wir könnten Freunde werden. Das meine ich ganz ehrlich. Ich will dir nicht länger so giftig den Krieg meiner Lüste erklären. Ich will dich unversehrt bewahren, anstatt durchsiebt, aber ja.
Ja, gleichzeitig merkt man auch an ihrem Tonfall, sie sprechen das eben auch irgendwie so suchend und sanft, als wüssten sie selbst eben nicht, wie sie diesen harten, gewaltvollen Stoff eigentlich sprechen sollen, der dann irgendwie so zwischen so einer Beichte und einer Anklage changiert. Und gleichzeitig sprechen sie dann auch die Zuschauerinnen dabei richtig an und machen sich so richtig solidarisch mit ihnen. Und dann machen sie sich auch wieder lustig über diese Männlichkeitsposen und simulieren Sex und Röhren wie Hirsche und so. Und wenn es dann wirklich krass wird, es gibt da so eine sehr krasse Vergewaltigungsszene in einem Krankenhaus, öffnen sie dann die Türen des Theaters, wie als würden sie uns Fluchtwege eröffnen. Und das Ganze ist in so einem sehr klaren Bühnenbild. Die Bühnenbildnerin Zahava Rodrigo hat riesengroße Hirschgeweihe auf die Bühne gestellt. Einmal kommt sogar noch eins runtergefahren und ist dann so ganz, ganz bedrängend gefängnisartig. Und das ist auch so eine Art von Leitmotiv im Buch. Das steht irgendwie für patriarchale Strukturen und den gewaltvollen männlichen Trieb und auch das männliche Geschlechtsteil. Und andererseits ist auch noch eine weitere Ambivalenz dieses Romans. Einerseits will dieses männliche Glied in diese 14-Jährige eben eindringen und gleichzeitig will sie das aber auch irgendwie haben, weil sie sich auch danach sehnt, ein Junge zu werden.
Mhm. Ich hatte Leonie Böhms Inszenierung von Schnitzlers Fräulein Else erwähnt. Ist denn diese Arbeit in München eine Art Fortschreibung und Weiterentwicklung der Arbeit in Wien? Kann man das sagen?
Es hat auf jeden Fall sehr viel damit zu tun. Es ist ein ganz ähnlicher Gestus und Antrieb. Am Ende kommen eben zum Beispiel die beiden Protagonistinnen in weißen Feder-T-Shirts auf die Bühne und sind eben auch wie befreit, wie Fräulein Else sich bei Leonie Böhm befreit. Sie sind in München hier Hand in Hand, haben noch die Solidarität unter Frauen vielleicht noch stärker betont. Und es spielt auch eine große Rolle, dieser große Hit von Kate Bush, Running Up That Hill, der taucht hier immer wieder auf als weibliche Empower-Hymne. Mhm. Und hier tanzen sie dazu, singen es zweistimmig auf eine sehr schöne und kraftvolle Weise. Und sie zeigen vielleicht noch ein bisschen radikaler als bei Fräulein Else, dass man eben diese patriarchale Gewalt wirklich überwinden kann und auch eben die Scham die Seite wechseln kann und indem man eben dann zum Subjekt des eigenen Handels sein kann, indem man eben Tabus bricht und darüber spricht.
Leonie Böhm schreibt auf der Webseite der Kammerspiele, und ich hatte das schon zitiert, sie wolle in ein anderes Miteinander abseits patriarchalischer Gewaltstrukturen kommen. Gelingt denn der Regisseurin dieses andere Miteinander?
Ich weiß nicht, ob es sich an jeder Stelle vermittelt, weil der Text eben doch sehr stark gekürzt ist. Aber am Ende vermittelt sich auf jeden Fall diese große Kraft dieser beiden Frauen. Sie sprechen am Ende sogar Zitate von Gisèle Pélicot. Sie sagen, es ist nicht alles gut, aber man darf eben trotzdem nicht vergessen, glücklich zu sein. Man kann einen Ausweg aus dem Opfersein finden. Man kann seine Verletzung angstfrei herzeigen. Und das ist sehr, sehr berührend. Und das ist insofern durchaus gelungen, weil es so eine Art von versöhnender Schluss ist.
Gisèle Pélicot, die Französin, die wurde Opfer schwerster sexueller Gewalt. Der Prozess, der hat ja für viele, viele Schlagzeilen gesorgt. Jetzt Ihr Fazit, Frau Markus, ist das Konzept aufgegangen? War es ein gelungener Abend?
Es ist zumindest eine wirklich kraftvolle Botschaft irgendwie von Solidarität und von weiblicher Autorenschaft und kommt wirklich sehr präzise in dieser einen kleinen Stunde sehr konzentriert und wirklich großartig gespielt rüber. Doch, ich finde ihn sehr gut.
Leonie Böhm inszeniert an den Münchner Kammerspielen Mein kleines Prachttier nach dem Roman von Lukas Reinefeld. Dorothea Markus hat für Fazit die Premiere gesehen. Frau Markus, ich danke Ihnen.
Gerne.
Wir wollen jetzt über ein Konzert sprechen, das im Rahmen der Wiener Festwochen am Abend stattgefunden hat, im ORF Radio Kulturhaus. Ein Konzert mit Werken von Komponistinnen und Transpersonen. No More Excuses. Ich möchte aus der Ankündigung des Konzertes zitieren. Dort heißt es, das Konzert zelebriert die Sounds Between und rückt bedeutende Pionierinnen in den Fokus, die den Diskurs über kulturelle Identität und Teilhabe mit postkolonialen und inklusiven Perspektiven prägen. Das also sind die Schlagworte, die zeigen, wie groß der Anspruch war, auch für die ausführenden Musikerinnen und Musiker des brillanten Klangforum Wien. Jörn Florian Fuchs hat für Fazit das Konzert erlebt und ist jetzt live aus Wien zugeschaltet. Herr Fuchs, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Ich denke, Sie sollten das Konzert zunächst mal in einen größeren Zusammenhang stellen. Was ist das denn für ein Projekt?
No More Excuses, das ist gleichsam die Akademie Zweite Moderne, heißt das als Übertitel. Das ist ein auf 5 Jahre angelegtes Festival, im Festival der Wiener Festwoche nämlich. Und da geht es eben genau darum, die Komponistinnen, Transpersonen, nicht-binäre Personen sichtbar, beziehungsweise in dem Fall einfach hörbar zu machen und nach Möglichkeit auch noch nachhaltig. Also die Grundidee ist schon, dass von Wien aus, von diesem kleinen Festival, Impulse ausgehen und die entsprechenden Komponistinnen dann eben auch an anderen Orten zu hören sind, eingebettet in Diskurse. Jedes Jahr hat nochmal ein spezielles Motto. In diesem Fall geht es um im weitesten Sinne um kulturelle Aneignung.
Worauf bezieht sich die titelgebende Forderung No More Excuses, also keine Ausreden mehr?
Ja, im Grunde dass man eben diese Minderheiten, diese marginalisierten Gruppen, wenn man so will, im künstlerischen Bereich nicht mehr missachtet. No more excuses heißt, es gibt keine Entschuldigungen. Würde ich jetzt mal vielleicht sagen, dass man sagt, okay, die und die Namen, die wir nicht kennen von Komponistinnen, die nehmen wir nicht. Stattdessen nehmen wir Hans Riem Lachenmann. Das bezieht sich auf No More Excuses. Das heißt, weg vom großen, sehr männlich dominierten Kanon, gerade auch in dem Fall in der neuen und neuesten Musik.
5 Werke standen jetzt auf dem Programm. Beschreiben Sie doch vielleicht mal 1, 2 Werke etwas näher, damit wir uns so ein bisschen eine Vorstellung machen können von dem, was Sie da im Wien im Kulturhaus des ORF da erlebt haben.
Das waren ganz unterschiedliche Handschriften. Erstmal ist es so, dass Susanne Blumenthal diesen Abend dirigiert hat. Die dirigiert allerdings nur bei 2 von 5 Stücken. Bei den anderen 3 gibt es nämlich ganz eigenwillige Besetzungen. Ellen Mitschner haben wir heute gehört, ein Stück, bei dem von einer grafischen Partitur aus im Grunde improvisiert wird von den Mitgliedern des Klangforum Wien, die dann auch nicht in dem Bereich sind, wo sie sich normalerweise aufhalten. Das sind sehr eigenwillige Passagen, die wir da hören, zum Teil fast szenisch. Gegen Ende wird eine Harfe ja erst von der Harfenistin tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, geküsst. Mhm. Und danach werden aber diese Saiten nicht nur sanft bewegt, sondern durchaus etwas heftiger gestreichelt, in Anführungszeichen. Dann gab es eine kenianische Komponistin, Nyokabi Kariuki, die hat auch selber als Stimmenartistin hier performt. Die hat eine Art Rückblende, das heißt ein Walk through my Cuckoo's Farm. Also Cuckoo war die Großmutter, das heißt, die hat sehr liebevoll sich auseinandergesetzt eigentlich mit ihrer Herkunft, und das sind auch eher harmlose, freundliche Rhythmen, eine freundliche, sehr zugewandte Musik. Und wir hatten eine echte Legende heute auch, Tania Leon. Dies ist die erste Lateinamerikanerin, die einen Pulitzerpreis gewonnen hat, die das Stück Indigena vorgestellt hat, selber dirigiert hat, obwohl sie 83 inzwischen ist. Und das ist ganz spannend, weil eben ihre sehr gemischte Biografie mit kubanischen, mit auch asiatischen und eben amerikanischen Herkünften diese Einflüsse alle widerspiegelt. Überhaupt nicht im Sinne eines multikulturellen Mischmasch, sondern indem man eben bestimmte Rhythmik aus Lateinamerika hört, indem man aber auch westliche Avantgarde hört. Ein sehr dichtes, technisch sehr, sehr gut gebautes Stück, fand ich. Man hat gemerkt, dass sie hier wirklich am besten angekommen ist, mit stehenden Ovationen begrüßt wurde und viel gefeiert. Und wir hören jetzt mal hinein in ein Stück der Komponistin Bara Gisladottir. Dazu sage ich gleich was. Ich sage nur, der Titel heißt auf Englisch Music to accompany your sweet splatter dreams. Ein Zungenbrecher ein bisschen. Also Musik, die uns helfen soll. Ja, splatter dreams. Also eigentlich Horror-Albträume, wenn man so will. Horrorträume vielleicht ein bisschen zu begleiten.
Thank you.
ja, ob diese Horrorträume, die man hat, diese Albträume dadurch jetzt eben freundlich oder unfreundlich begleitet werden oder gar konterkariert werden, das liegt im Auge des oder im Ohr des Hörers jeweils. Auf jeden Fall schreibt Gislatot hier eine extrem haptische, sehr, sehr aggressive Musik, die ist sofort so, dass man buchstäblich aus dem Sessel fällt und rutscht. Sie wird übrigens an der Deutschen Oper Berlin eine große Musiktheater-Uraufführung in der kommenden Saison haben. Also deswegen, allein deswegen sollte man sich diesen Namen vielleicht durchaus mal merken.
Wer stellt so ein Programm zusammen? Wer konzipiert es? Sind da auch die Musikerinnen und Musiker des Klangforum Wien beteiligt?
Also das geht zurück auf ein Team von Kuratorinnen. Jana Beckmann ist da zu nennen, die das Ganze begonnen hat, auch weiterhin noch betreut. Etwa die hauptberuflich jetzt Dramaturgin ist am Opernhaus Zürich. Und der eine Punkt ist, dass man diese Kuratorinnen hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Begleitung durch ein Symposium jedes Jahr. Da wird ausgetauscht, wo man steht in bestimmten Debatten, gesellschaftspolitisch, musikwissenschaftlich auch durchaus. Und der eigentliche Punkt ist wiederum das Gewinnen von internationalen Kooperationspartnern. Also es wird konkret daran gefeilt, dass man diesem Konzept, was es hier nun gibt, was ziemlich einmalig sein dürfte, eben speziell diese marginalisierten Gruppen hier vorzustellen. Das klingt, wenn ich das ausspreche, das Wort schon so blöd. Es geht ja eigentlich nur um Qualität. Es geht ja eigentlich nur um die Frage, gibt es Qualität zu erleben, die man vielleicht nicht hören würde, wenn eben eine zu männlich dominierte Besetzung vorherrschen würde. Und da kann ich eindeutig sagen, ich bin jetzt zum dritten Mal dabei, bis jetzt überwiegt wirklich eine immense Qualität der einzelnen Werke und die hätten wir einfach nicht gehört, wenn es dieses Konzept nicht gäbe, also, ob man das jetzt gut findet oder nicht vom Motto her.
Also absolut ein Gewinn, diese Konzertreihe No More Excuses bei den Wiener Festwochen. Jörn Florian Fuchs hat uns davon berichtet. Herr Fuchs, Dankeschön.
Sehr gerne.
Thüringen 2024. Die Parteien haben den Landtagswahlkampf mit großer Intensität geführt. CDU, SPD, Die Linke, Die Grünen, das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, also die FDP und die AfD mit dem Spitzenkandidaten Björn Höcke. Das Ergebnis der Wahl, ein politisches Patt. Da keine der demokratischen Parteien mit der rechtsextremen AfD koalieren will, da die CDU aber auch die Zusammenarbeit mit den Linken kategorisch ausgeschlossen hat, gibt es eine einzige Möglichkeit, eine Regierung zu bilden aus CDU, SPD und BSW, die sogenannte Brombeer-Koalition. Und auch dann ist die Linke noch erforderlich für die Wahl des CDU-Ministerpräsidenten Mario Vogt. Wochenlang sondieren, ringen und kämpfen die Politikerinnen und Politiker um die Macht mit Intrigen und Indiskretionen, Landespolitik gegen Bundespolitik, das alles extrem spannungsgeladen und auch zwischenmenschlich belastend. Die Demokratie ist am Limit. Das haben die Filmemacher Yvonne und Wolfgang André erkannt und haben aus diesem politischen Jahr 2024 in Thüringen eine große filmische Dokumentation gemacht mit sage und schreibe 14 Folgen. 14 Folgen, 14 Stunden. Man bekommt bemerkenswerte Innenansichten in den Politikbetrieb. Thüringen als Spielball bundespolitischer Interessen. Hochaktuell dieser Blick zurück vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Ab morgen kann man diese Produktion Brombeerland streamen. Wie es zu diesem großen Projekt gekommen ist, wie man so etwas durchzieht, durchhält, das möchte ich nun von der Filmemacherin Yvonne André erfahren. Sie ist am Telefon. Frau André, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wann sind Sie denn auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu starten? Als der Wahlkampf losging, also gewissermaßen mit dem ersten Akt oder erst am Ende, nach dem dritten Akt, nachdem ja alle Kämpfe und Machenschaften ausgefochten waren?
Wir sind davor darauf gekommen und zwar tatsächlich durch unseren Vorgängerfilm Arena 196. Da haben wir den Wahlkampf in Südthüringen begleitet mit Hans-Georg Maaßen, Frank Ulrich und weiteren Kandidaten. Und nachdem der Film im Kino lief, wurden wir praktisch in jeder Kinovorstellung darauf hingewiesen, ihr könnt nicht aufhören, ihr müsst doch jetzt weitermachen, jetzt kommt die Schicksalswahl in Thüringen, diese Landtagswahl, die müsst ihr begleiten. Und dann haben wir uns da irgendwann ergeben in das Schicksal, was das Publikum von uns gefordert hat und haben dann gedacht, wie kann man denn jetzt etwas mehr erzählen als nur Wahlkampf, eben eine Regierungsbildung, weil ja klar war, seit der Wahl von Thomas Kemmerich 2020 ist Thüringen auf jeden Fall ein Land, was immer wieder in den Schlagzeilen ist, sehr besondere Verhältnisse, vielleicht auch so Spielball der bundesdeutschen Verhältnisse. Ja, und dann sind wir Ende 23 eingestiegen, also noch lange vor dem Wahlkampf und noch vor den Korrektivrecherchen. Und bis zum Ende, bis zur Regierungsbildung haben wir das dann begleitet.
Und diese Dokumentation, die haben Sie nahezu alleine mit Ihrem Mann Wolfgang André gedreht. Es gab keine Auftraggeber, keine Redaktion, die Sie in welcher Form auch immer gefördert hat. Eigentlich ja wirklich eine Mammutaufgabe, die Sie sich dazu gemutet haben. War Ihnen das von vornherein klar?
Nee, also wir dachten eigentlich noch einen Kinofilm. So anderthalb bis zwei Stunden, so wie wir das sonst immer machen. Dass das dann 14 Stunden geworden sind und eine Serie, das hat sich irgendwann erschlossen aus diesem Umstand, dass wir am Anfang ja dachten, wir begleiten die Spitzenkandidaten und im Grunde genommen naiv waren, weil wir dachten, wenn wir jetzt das Vertrauensverhältnis haben, wir waren im Wahlkampf dabei, dann könnten wir doch auch mit denen in den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen sitzen, wenn wir dieses Vertrauensverhältnis haben. Und dann stellte sich raus, oh Gott, da kommen immer noch mehr dazu. Da kommen jetzt noch die Arbeitsebene und die Fraktionen und die Fachleute. Also es wurden mehr und mehr und mehr. Und nicht überall war ja die Bereitschaft, auch da zu sagen, wir lassen euch immer zu. Das ist ja auch normal. Und dann haben wir gedacht, okay, da sind wir jetzt nicht sauer, sondern dann begleiten wir, wenn wir außerhalb der geschlossenen Türen sind, dann begleiten wir da die Presse und haben sozusagen dieses Ringen. Und auch diese Bühne, die Presse und Politik eigentlich auch miteinander spielen, auch noch mit begleitet.
Wir können, Frau André, selbstverständlich nicht alle Folgen erwähnen. Trotzdem möchte ich ein paar konkrete, anschauliche Aspekte mit Ihnen besprechen. Die Folge 9 mit dem Titel Die Pressekonferenz zum Beispiel. Zu diesem Zeitpunkt, als es diese Pressekonferenz gab, da hatte sich die Lage extrem zugespitzt. In dieser 9. Folge kommen ausführlich zu Wort Mario Vogt von der CDU, Katja Wolf und ihr Chorvorsitzende Steffen Schütz vom BSW und Georg Mayer von der SPD. Warum war diese Pressekonferenz so spannungsgeladen?
Ja, das war im Grunde genommen der Kipppunkt, wo das Ganze hätte platzen können. Also man hatte in Thüringen ein Sondierungspapier verhandelt. Und dann hat und BSW eben gefordert, dass diese Friedenspräambel nochmal ausgeweitet wird. Die war noch nicht im Sinne des BSW und eigentlich wollte Bund BSW diese Koalition auch nicht. Nachdem zweimal der Beginn der Koalitionsverhandlungen abgesagt wurde, war dann klar, jetzt ist die Presse hier und die stehen hier. Und was sollen wir denn jetzt verkünden, wenn wir jetzt nicht rausgehen und diese Einigung und den Eintritt in die Koalitionsverhandlungen bekannt geben? Und dann hat der BSW, der Landesvorstand, getagt und der BSW-Landesvorstand, in den regierte also BSW-Bund rein. Und
in die Sitzung.
Und in die Sitzung. Und eigentlich entscheidet das ein Landesvorstand, ob man in die Regierung eintritt oder nicht, oder in diese Verhandlung.
Und diese Spannung,
die merkt man beim BSW anders dargestellt.
Diese Spannung merkt man natürlich auch ein bisschen in dieser Pressekonferenz da. Und da wollen wir einen kurzen Ausschnitt hören. Da hört man nämlich jetzt Katja Wolf, die ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das Dilemma schildert, in dem sie mit ihrem Chorvorsitzenden steckte.
Wir sind aus dem Raum gegangen mit dem Gefühl, das könnte jetzt unser Todesurteil sein. Das war die Formulierung, die wir beim Rausgehen gewählt haben.
Wir sind tot.
Aber das Gefühl, wir sind hier in der Verantwortung für Thüringen. Das war ganz klar der Fokus. Am Ende sozusagen das Wissen darum, es ist egal, was wir jetzt machen, es ist immer falsch. Wir konnten in dem Moment nur eine falsche Entscheidung treffen. Und das war unter den beiden falschen Entscheidungen die richtige. Auch im Nachgang.
Das ist ja schon wirklich extrem, was Sie da zu hören bekommen haben.
Ja, das war für uns auch ein besonderer Moment, dass Katja Wolf mit uns auch über diese extrem schwierigen Verhältnisse im BSW gesprochen hat und eben auch geschildert hat, was das heißt. Das hieß ja auch nicht nur eine Entscheidung für Thüringen, das hieß ja auch, dass da Kämpfe ausbrechen, die bis heute nicht befriedet sind.
Nochmal zurück zur gesamten Produktion, Frau André, 14 Folgen zwischen gut 30 Minuten und anderthalb Stunden lang jeweils. Viel, viel Stoff. Sie zeigen ein politisches Panorama, ein politisches Drama auch. Diese Ausführlichkeit, diese pure Zeit, die sich nehmen, die Sie auch dem Publikum zumuten, die Sie vom Publikum erwarten, das erinnert so ein bisschen an Edgar Reitz und sein Projekt Heimat. Als Dokumentation funktioniert das bei Ihnen natürlich selbstverständlich ganz anders als diese erzählte Dokumentation von Reitz. Trotzdem aber die Frage, warum gerade keine Verknappung, keine Zuspitzung?
Also ich glaube, diese demokratischen Prozesse, so wie wir die erlebt haben, die sind zäh, die sind lang, die sind aufreibend. Und wir erwarten eigentlich als, ich sage jetzt Politikkonsumenten immer, das soll alles schnell gehen, Verhandlungen, wir wollen jetzt endlich die Ergebnisse sehen. Und dass das wirklich ein zähes Ringen ist, da geht es ja nicht nur darum, was sozusagen die Verhandler wollen, sondern da ist ja auch noch eine Basis. Da ist der Wähler, da ist die Arbeitsebene, da sind die Experten. Und das hängt eben auch sehr viel an den Leuten, die da miteinander eine Koalition eingehen wollen.
Wenn wir jetzt nochmal vorausschauen, Frau André, sind die Vorgänge, die Machtkämpfe in Thüringen 2024 ein Beispiel dafür, was der Bundesrepublik bevorstehen könnte nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern? Patt, Lähmung, destruktive Machtkämpfe statt Aufbruch zur Lösung der anstehenden Probleme. Könnte das so eintreten?
Also, dass das BSW wieder so stark wird, scheint ja nicht der Fall zu sein. Aber dass die Demokratie vor Herausforderungen gestellt wird, glaube ich, kann man sich sehr, sehr gut anschauen in Brombeerland. Und da wirft eigentlich Thüringen als so ein Testfeld der Bundesrepublikanischen Republik seine Schatten voraus. Und es gibt ja auch Sachen, wo man in Sachsen-Anhalt zum Beispiel aus Thüringen gelernt hat. Wir haben ja eine Folge, die heißt die Landtagspräsidentenwahl. Diese sehr chaotisch verlaufende Wahl damals in Thüringen. Da hat man zum Beispiel die Geschäftsordnung in Sachsen-Anhalt angepasst, damit das Problem, was damals in Thüringen entstanden ist, eben nicht entsteht. Also insofern war Thüringen schon auch Vorbild und ich glaube, dass es noch in einiger anderer Hinsicht ein Vorbild sein wird.
Brombeerland von Yvonne und Wolfgang André ab morgen zu streamen www.brombeerland-serie.de. Yvonne, André, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich danke Ihnen auch. Einen schönen Abend noch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Das Wheels in Brüssel gehört zu den wichtigsten Häusern für Gegenwartskunst in Europa. Untergebracht ist es in einer ehemaligen Brauerei. Und die neue Ausstellung dort trägt den rätselhaften Titel Call Me Gravity. Ausgangspunkt ist ein Thema, das wir meistens mit Banken, mit privaten oder staatlichen Krediten in Verbindung bringen, die Schulden. Sabine Oelze sagt uns jetzt jedoch, dass diese Ausstellung das Thema Schulden deutlich umfassender, perspektivenreicher darstellt.
Call me Gravity, nenn mich Schwerkraft oder nenn mich Ernst oder nenn mich Last. Im Englischen hat Call me Gravity mehrere Bedeutungen. Zugleich erinnert der Titel an den ersten Satz von Herman Melvilles Roman Moby Dick. Kuratorin Pauline Hatzigeorgiou hat ihn ganz bewusst aufgegriffen.
And the first sentence is Call me Ishmael. And gravity is of course a very central, not, it's a linked notion, this idea of a weight, but it's also the moving force.
Für Pauline Hatzigeorgiou bezeichnet der Titel Call Me Gravity den ambivalenten Zusammenhang von moralischer Schuld und finanziellen Schulden. Beides kann schwer auf Menschen lasten und sie gleichzeitig verbinden, ob gewollt oder ungewollt. Das zeigt auf sehr eindringliche Weise eine der sechs Künstlerinnen der Ausstellung, die Deutsch-Vietnamesin Sung Thieu. Sie vertritt derzeit gemeinsam mit Henrike Naumann Deutschland auf der Biennale in Venedig. Sung Thieu zeigt in Brüssel, wie sich Frankreich in der Kolonialzeit moralisch schuldig gemacht hat. Verantwortlich dafür war Paul Doumer, damals Generalgouverneur von Französisch-Indochina. Er verkürzte die traditionelle Maßeinheit zur Landvermessung in Vietnam um 7 Zentimeter mit weitreichenden Folgen, wie Sung Thieu erklärt.
Er hat eben es umgestellt auf 40 Zentimeter, einerseits natürlich, um es einfach zu vereinfachen. Aber es war natürlich auch eine Absicht eben, weil sie sozusagen das gleiche Land vermessen hatten, aber auf einmal mehr Einheiten hatten. Und das wurde halt eben auch so genutzt, um mehr Steuergelder zu akquirieren. Es ist halt sozusagen eine Gegenüberstellung dieser beiden Maßsysteme.
An der Wand hängen 2 Reihen schmaler Holzlineale, die unterschiedlich lang sind, 40 Zentimeter und 47 Zentimeter. Dieser scheinbar geringfügige Unterschied verteuerte die Bodensteuer um 15%. Wie geht man mit so einer historischen Schuld um? Die von Doumer angeordnete Vereinheitlichung wurde nie wieder korrigiert.
Wenn dann natürlich eine Kolonialmacht kommt und das vereinheitlicht, dann ist es schwer, auch da wieder zurückzugehen, weil das eben bereits überführt wurde.
Bei der iranisch-niederländischen Künstlerin Niloufar Emamifar geht es nicht um einen kolonialen Verwaltungstrick, sondern um blinde Flecken auf der Landkarte. Für ihre Skulpturen hat sie nach Bodenflächen gesucht, die in keinem Kataster verzeichnet sind. Gewissermaßen unschuldiges Land, nicht eingespeist in den finanziellen und moralischen Kreislauf von Eigentum und Besitz. Gefunden hat sie solche kleinen Flächen ohne Eigentümer in Süditalien. Von ihnen hat sie wie eine Forensikerin Abgüsse aus Silikon angefertigt. Diese lehnen nun an der Wand des Museums und wirken wie archäologische Fundstücke.
The line on the map between two properties is technically an agreement. An agreement translates to abstraction.
Eigentumsgrenzen sind keine Naturgesetze, sagt Imamifa. Sie entstehen durch Einzeichnungen auf Karten. Imamifas Arbeit macht sichtbar, Eigentumsrechte sind soziale Vereinbarungen. Jemand legt fest, wem etwas gehört. Die Schweizer Künstlerin Anaïk Lupitelut interessiert sich dagegen dafür, was passiert, wenn soziale Systeme an ihre Grenzen stoßen. Sie hat Titelseiten der New York Times auf ihre Berichterstattung über finanzielle Krisen untersucht. Pitelut entdeckte dabei ein sich wiederholendes Muster. Egal ob Argentinien, Griechenland oder die USA, Krisen werden erst klein geredet, dann werden Schuldige gesucht und Lösungen versprochen. Und wenig später beginnt die Geschichte wieder von vorn.
It becomes a structure, and this structure is systemic. It is something that repeats endlessly.
Die Ausstellung Call Me Gravity macht deutlich, dass kleine Störungen oder Verschiebungen, ob in der Geschichte oder Gegenwart, große Auswirkungen haben. Sie können für finanzielle und moralische Abhängigkeiten sorgen. Auch wenn die Ausstellung auf den ersten Blick spröde und konzeptlastig wirkt, lohnt es sich, mithilfe des Begleithefts die Zusammenhänge zu erschließen. Gerade darin liegt ihre Stärke, dass sie mit einfachen Bildern komplexe Geschichten erzählt. Eine Leiste wird zum Zeugnis kolonialer Herrschaft, ein nachgebildetes Stück Land zur Frage nach Eigentum und eine Zeitungsseite erzählt von einem System, das immer neue Krisen hervorbringt. Hinter den teils unscheinbaren Kunstwerken steckt eine überraschend komplexe Geschichte darüber, wie Schuld und Schulden Menschen miteinander verbinden.
Bis Mitte September zu sehen im Wheels in Brüssel, Call Me Gravity, Sabine Oelze berichtete. Es gibt in der Geschichte unserer Planeten Entwicklungen, die seit Millionen Jahren ablaufen, wie etwa die Kontinentalplatten, die sich verschieben und sich dabei immer mal so verkanten, dass es zu schlimmsten Erdbeben kommen kann. Auch die Eiszeitalter haben viele Millionen Jahre gedauert. Vor dem Hintergrund diesen sinnlich unvorstellbar langen Zeiträumen ist es nicht möglich, das zu beschreiben, was wir gerade mit dem menschengemachten Klimawandel der Erde zumuten. Innerhalb weniger Jahrzehnte verändern wir die Welt und damit das Leben auf dieser Welt radikal. Das bedeutet, wir Menschen müssen uns anpassen, wir werden aus unbewohnbar heißen Zonen fliehen müssen. Migration wird ein heute noch unvorstellbar großes Thema sein in den kommenden Jahrzehnten. Doch es gibt selbstverständlich nicht nur Menschen, die migrieren. Auch die Pflanzen passen sich an, wandern, Bäume wandern. Und damit sind wir bei Agnes Meyer-Brandis. Die Künstlerin hat das langfristige interdisziplinäre Kunst- und Forschungsprojekt Office for Tree Migration, OTM, initiiert. Und für dieses Projekt wurde sie gerade mit dem Staatspreis der Ars Electronica in Linz ausgezeichnet. Mit 20.000 Euro ist dieser Preis dotiert. Wie sie Wissenschaft und Kunst zusammendenkt, das wird uns nun die Medienwissenschaftlerin erläutern. Guten Abend, Frau Meyer-Brandis.
Ja, hallo, guten Abend.
Wenn Bäume wandern, dann ist das erdgeschichtlich in Anbetracht von zig Millionen Jahren nicht mal ein Wimpernschlag. Für uns Menschen sind das allerdings zeitliche Abläufe, die wir nicht so ohne weiteres überblicken können. Was haben Sie denn da jetzt initiiert? Wie bekommen Sie die Migration von Bäumen sinnlich in den Griff?
Das wissen wir selber noch nicht. Da sind viele offene Forschungsfragen und Wege, die wir ausprobieren. Also wir haben ja das Problem, dass die Bäume eben nicht schnell genug wandern oder sich anpassen können, um den Klimawandel zu entkommen. Und deswegen forschen wir eben das Office for Tree Migration daran, wie können wir den Bäumen helfen, schneller zu wandern, sich anzupassen oder sogar selber dem Klimawandel davonzulaufen. Naja, da haben wir in verschiedene Richtungen reingehorcht und forschen da im Großen, im Kleinen. Wenn man große Fragen hat, muss man manchmal sehr klein anfangen. Und ich habe einerseits am Max-Planck-Institut geforscht, wo, wie könnte da Biotechnologie helfen. In Groningen in Laboren auch gearbeitet, um Baummigration auf Molekularebene zu beobachten, zu simulieren und dadurch Fragen beantworten zu können. aber eben auch im Großen. In Finnland im Moor haben wir seit 5 Jahren fast Kameras installiert und eigene Monitorsysteme installiert, um zum Beispiel eine Baumwanderung, wie die Bäume vom Wald in die Moore hineinwandern, zu beobachten.
Also, wenn ich das richtig verstehe, sammeln Sie Daten, lassen Daten auch sammeln, bekommen die von Wissenschaftlern und versuchen die irgendwie ja zu bearbeiten, also mit Methoden, mit Tools, mit Werkzeugen, um dann sozusagen diese Daten sichtbar zu machen?
Ja, wobei ich selber, also ich bin ja Künstlerin, ich sammle Sinnesdaten. Also mir geht es auch darum, eben Daten zu sammeln, die ich mit allen Sinnen erfassen kann und im Rahmen von Situationen und Ausstellungen entsprechend auch erleben kann, also die Besucher dann in Ausstellungen. Dieses Monitoring-System sammelt einerseits hochauflösende Bilddaten. Also wir haben da seit Jahren, alle 2 Minuten machen wir da Aufnahmen. Dann habe ich auch mit einem Programmierer, Christian Dietz, eine Software entwickelt, die wir stetig weiterentwickeln, um Farbwerte aus diesen Daten rauszurendern und ebenfalls sichtbar zu machen, Farbwerte über die Vegetation. Und da gibt es eigentlich Verbindungen zur Wissenschaft, weil das ist auch eine Methode in der Wissenschaft, um eben Vegetationsphasen, überhaupt über die Vegetation, wie die sich verändert im Laufe der Zeit, was rauszufinden und die zu beobachten.
Jetzt lassen Sie uns doch mal vielleicht über dieses finnische Beispiel, das Sie schon erwähnt haben, reden. Also die Bäume und die Moore, also die bewegen sich wirklich, diese Bäume da. Und das können Sie irgendwie dokumentieren. Wie funktioniert das?
Naja, ich habe da so spezielle Boxen im Moor stehen, die da egal bei jedem Wetter, Sturm, Regen, Hitze laufen sozusagen. Ich habe eine Verbindung nach Berlin, also wenn ich in Berlin bin oder egal wo, ich schalte mich immer erstmal ins Moor rein und gucke mal, was die Bäume da so machen. Ja, ich zeichne alles auf. Also ich habe Unmengen von Daten, weil die Bildmaterialien, die sind ja große Daten. Also ich habe viele Terabyte. Und die analysieren wir mit unserer Software. Und um es kurz zu machen, haben wir eine 5-kanalige Videoinstallation, die geht über ein Jahr, sozusagen daraus extrahiert. Und da können sich eigentlich die BesucherInnen einfach mal hinsetzen und selber schauen, was man da so sieht und entdeckt.
Dann gibt es auch Sounds dazu, also Klänge, man hört auch etwas.
Das sind verschiedene, Kompositionen. Ich habe mit verschiedenen Künstlern und auch OTM-Agentinnen zusammengearbeitet. Und eins ist zum Beispiel die finnische Sängerin und Tänzerin Elsie Sloan. Und wir haben halt angefangen im Office for Tree Migration auf der Waldforschungsstation in Finnland. Das ist ja ein offener Ort für Künstler, Wissenschaftler und so weiter. Das ist öffentlich, da kann jeder hinein. Es finden da Workshops, Diskussionen statt. Und ich habe halt auch mit dieser Elsie sozusagen Sessions da gemacht. Und es ist jetzt auch ein sehr spezieller OTM-Agentin und hilft mir sozusagen, die Bäume zu beobachten. Aber das Beobachten von Bäumen kann schon manchmal sehr langatmig sein.
Kann man sich vorstellen.
Aber dann haben wir angefangen, Songs zu entwickeln. Und deswegen gibt es auch Songs aus dem Office for Tree Migration.
Und in einen solchen Song wollen wir mal hineinhören, Frau Meyer-Brandis. Red, orange, blue, so bright. Tracking wetlands day and night. Colors match the flux we see. Photos in the season harmony. Was hört man da? Können Sie das kurz beschreiben, Frau Meyer-Brandis?
Ja, die Farben, die spielen eine große Rolle, nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Wissenschaft. Wenn man jetzt so Langzeitaufnahmen macht der Vegetation, werden die Farbwerte errechnet. Und daraus kann man eben auch Rückschlüsse zu Photosynthese, zu anderen Zuständen der Vegetation sich rausholen. Also damit beschäftigen wir uns. Und in der Installation sind ja auch immer ganze riesigen Farbflächen für jedes Einzelbild gerendert.
Das interdisziplinäre Kunst- und Forschungsprojekt Office for Tree Migration von Agnes Meyer-Brandes, ausgezeichnet gerade mit dem Staatspreis der Ars Electronica in Linz. Frau Meyer-Brandes, besten Dank für das Gespräch. Guten Abend.
Ja, danke auch.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick heute von Arno Orzesek.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ist kein offizielles Organ der FIFA. Werbung für den TV-Konsum der Fußball-WM macht sie trotzdem, etwa in Person von Jürgen Kaube. Wenn Haiti demnächst nachts um 3 gegen Schottland antritt, denken wir allenfalls anfänglich noch an Donald Trumps widerwärtige Bemerkungen über Haitianer, an die vielen schottischen Fans verweigerte Einreise oder an das Elend Haitis. Spiele lassen, wenn sie gut sind, so viel vergessen, was um sie herum stattfindet, und das kann ihnen nicht vorgeworfen werden, denn genau das ist ihr Sinn. Stets noch war das Spiel stärker als die Abscheu vor seinen Umständen. In der Süddeutschen Zeitung warb Nils Minkma unter dem Titel »Menschlichkeit in Schwarz-Rot-Gold« für einen verrückten Fußballsommer. Der SZ-Autor riet, hört nicht auf die Putin-Freunde und Miesmacher, hört nicht auf die Extremisten, und plädierte für Patriotismus à la Heinrich Heine, da Heine Deutschland mit Spott und Liebe gleichermaßen überzogen hat. Nun, vermutlich hätten Sie sich an diesem Sonntagabend auch ohne solchen Support das WM-Spiel Deutschland-Curaçao angeschaut, darum zu etwas anderem, zur Selbstabschaffung des Menschen. Unter diesem Titel berichtete Peter Praschel in der Tageszeitung Die Welt von einem Experiment der Technikjournalistin Joanna Stern, die ein Jahr lang künstliche Intelligenz in so viele Bereiche ihres Lebens integriert hat wie möglich. Ergebnis? Die KI lässt sich fast überall gebrauchen und macht ihren Job meistens gut. Was bleibt uns eigentlich noch zu tun? Fragte der Weltautor Praschel. Wir haben uns Technik gebaut, um uns von der Arbeit zu erlösen. Doch das Erste, was wir ihr überlassen haben, waren ausgerechnet die Dinge, die nie Arbeit waren. Die Briefe, die Gespräche, die Ermunterungen beim Einschlafen, die Komplimente, die Liebesschwüre. Die Maschine besorgt das alles pünktlich, korrekt, mit der unheimlichen Diskretion eines Dienstleisters, der so beflissen ist, dass man irgendwann nicht mehr bemerkt, wie sehr man auf ihn angewiesen ist. So gelingt der Maschine am Ende ein glorioser Beweis, dass ein Leben, das einem komplett abgenommen wird, vor allem erledigt ist. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt hält sein Leben sicher noch nicht für erledigt, nutzt aber die KI gern beim Verfassen von Reden und Artikeln, so im vergangenen Jahr anlässlich der Veröffentlichung eines Textes in der FAZ zum Umgang Jugendlicher mit Smartphones und Social Media. Die Frankfurter Rundschau berichtete, dass sich Bundestagspräsidentin Julia Klöckner mit der nicht allzu grundstürzenden Bemerkung, es gebe eine Verantwortung, wenn man KI nutzt, in die Debatte eingeschaltet hat. In weit schärferem Ton verurteilte die Tageszeitung, dass Vogt auch seine Rede zum Holocaust-Gedenktag 2025 von der KI hatte schreiben lassen, und zwar offenbar vollständig. Dass er sich nicht einmal die Mühe zu machen scheint, einer Rede zum Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz und dem Gedenken an 6 Millionen Ermordete eigene Gedanken beizugeben, ist erbärmlich. Mario Vogt ist noch im Amt. Stefan Andreas Kastorf, der ehemalige Chefredakteur und Herausgeber des Berliner Tagesspiegel, wird bis auf Weiteres nicht mehr für die Zeitung schreiben. Auch er hat zu viel Textarbeit an die KI delegiert, wie Michael Hahnfeld in der FAZ festhielt. Herausgekommen ist Kastorfs KI-Einsatz offenbar durch eine Anfrage, die der Plagiatsjäger Stefan Weber am Mittwoch an Kastorf gerichtet hatte. Weber gab ihm 48 Stunden Zeit für eine Antwort. Kastorf räumte den KI-Einsatz ein. Daraus zog der Tagesspiegel Konsequenzen. Und jetzt weg von der KI. Analog, sexy und gefährlich. So lautet eine Überschrift im Spiegel, Unterzeile. Charlie XCX und Dua Lipa lassen Zigaretten auf ihren Hochzeiten verteilen. Kylie Jenner posiert mit Feuerzeug und Kippe für Vanity Fair. Warum ist ausgerechnet die Gen Z begeistert vom Rauchen? Rauchen steht für Gemeinschaft, antwortet Matern von Böselager. In einer Generation, die sich selbst als einsamer, neurotischer und schüchterner empfindet als alle Generationen zuvor, signalisiert derjenige Status, der locker mit Menschen abhängen und reden kann. Die Zigarette symbolisiert das. Die Bilder vom Kippentablett auf der Hochzeit eines Popstars sagen, seht her, meine Freunde sind cool und ein bisschen wild, und während ihr zu Hause vor euren Feeds hängt, blasen wir einander Rauch ins Gesicht, quasseln uns voll und formen echte, tiefe Bindungen. Von keiner tiefen Bindung handelte der Feuilleton-Porno der Woche, in dem Taz-Autorin Mira Born mit genrebedingter Gründlichkeit einen Quickie im Park beschreibt. Wir suchen uns eine Stelle unbeleuchtet von Laternen und knutschen. Er zieht meine Strumpfhose herunter, geht in die Hocke, ich öffne die Beine so gut es geht. Alles Weitere siehe Mira Born in der Taz. Zum Schluss Architektur und Kunst. Für die Asset ist sie schlicht der Superlativ-Tempel, die Sagrada Familia, deren Kirchturm jetzt der höchste der Welt ist. Laut Patrick Illinger wollen Barcelonas Tourismusmanager die Kirche zum Taj Mahal Europas machen. Viele Stadtbewohner mosern: Wenn noch mehr Leute kommen, überfluten sie uns. In der Welt dachte Dirk Schümer unter dem Titel »Das letzte Weltwunder« über die Predigt von Papst Leo XIV. Zur Vollendung des Turmes nach. Statt einer Ecclesia Triumphans mit Rekordturm zu huldigen, beugt sich der Papst lieber zum Boden der geistlichen Nahrungskette. Bei den konservativsten spanischen Christen, die meist in der migrationskritischen Partei Vox oder den Erben des erzkatholischen Franco-Regimes anzusiedeln sind, dürfte sich der Papst als Seelsorger der Häftlinge und Migranten weniger Freunde machen als bei der sozialistischen Regierung von Pedro Sanchez, mit welcher der Politiker Leo auch bei seiner Israel-Kritik allerhand politische Übereinstimmung findet. Mit 88 Jahren gestorben ist unterdessen der Maler David Hockney, der mit strahlenden Swimmingpool-Bildern berühmt wurde. Der FAZ feiert ihn mit dem Titel »Schöner ging die Kunst nie baden«. Ihnen einen angenehmen Sonntag. Und wie gesagt, Deutschland-Curaçao schauen ist quasi Patriotismus à la Heinrich Heine.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek. Und das war's. Unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.